Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Endlich wieder gemütlich hinterm Mikrofon sitzen. Und zwar ohne eng Etui-Kleid und auf 12 cm Hacken vor Publikum. Und dabei bloß nicht auf die Moderationskarten gucken, weil wir ja cool entspannt rüberkommen wollen. Nicht wahr, Chef? Markus Tranto?
Ja, liebe Aline von Dratin. Aber ich weiß gar nicht, ich fand's eigentlich schön letzte Woche, dass wir mal vor Publikum auf der Bühne standen, auch so direkte Reaktion des Publikums mitbekommen haben. Wir können das meinetwegen gerne wieder machen. Also jetzt nicht jede Woche, aber immer mal wieder gerne.
Sehr gerne, ja. Mir kommt es übrigens viel länger hervor als nur eine Woche. Es ist total viel passiert. Ich bin endlich meine Erkältung los. Großbritanniens Regierung ist implodiert. Der österreichische Ex-Kanzler Kurz könnte in den Knast kommen und der Hamburger Hafen soll an China verscherbelt werden. Spitzenidee, sich nach den Lehren aus der Abhängigkeit von Russland jetzt also von den total freundlichen Herren in China abhängig zu machen. Mein Vorschlag: Könnten wir stattdessen nicht lieber den BER an die Chinesen verscheuern?
Ja, also das müsstest du dann mit deinen Berlinern verhandeln. Ich hatte auch eine bewegte Woche, aber eine ganz anders bewegte Woche übrigens. Ich war sehr damit beschäftigt, unseren Turi 2 Newsletter so ein bisschen die Ausrichtung dazu verändern. Wir wollen jetzt die Community der Kommunikationsprofis, die wir ja sind, noch ein bisschen stärker betonen und auf die klugen Gedanken der Menschen hören, die uns lesen und über die wir schreiben. Wer den Newsletter noch nicht hat, jetzt bestellen. Es war nie lohnender als jetzt. turi2.de/newsletter. So, jetzt aber Schluss mit Eigenwerbung. Wir haben einen tollen Gast, Aline. Bitte.
Seitenbacher. Ich finde, ohne Seitenbacher-Werbung ist es kein Werbeblock, oder? So. Und wären wir auch heute wieder live auf der Turi 2 Bühne, wäre genau jetzt der Moment, in dem wir unter tosendem Applaus unseren Gast zu uns auf die Bühne bitten würden. Es ist vielleicht der letzte coole Philosoph und Journalist des Landes. Ganz herzlich willkommen im Clubraum, Jochen Wegner.
Bin ich jetzt gemeint? Ja,
guten Tag. Ja, guck mal, ich warte auf Applaus. Das müssen wir uns jetzt einfach vorstellen.
Ja, das wäre ein Feature-Request mal bei Clubhouse.
Ja. Exactly, ja. Du bist Chefredakteur von Zeit Online und Mitglied der Chefredaktion der Zeit. Und bei deinem Studium in Bonn, da hast du tatsächlich Philosophie und Physik unter einen Hut gebracht. Ist es tatsächlich so, dass das, also ging es dir um die Alliteration oder worum ging es dir?
Nee, das war schon immer der Plan. Also ich fand halt, dass Physik die moderne Form der Philosophie ist und wollte halt die Fundamente, nämlich Philosophie studieren und Physik. Es ist aber irgendwie schief gegangen. Also ich habe dann am Ende nur noch, ich habe auch nebenbei noch gearbeitet als Journalist schon und habe dann quasi ein Physikdiplom gemacht und Philosophie irgendwann gelassen. Aber ich saß in Oberseminaren zu Kant damals in Bonn.
Dann warst du später Chef von Focus Online, hattest dein eigenes Medien-Startup, das Verlagen die Digitalisierung erklärt und beigebracht hat. Jetzt bist du selbst seit 10 Jahren Chefredakteur von Zeit Online und musst du eigentlich immer noch die Digitalisierung jetzt erklären oder hast du inzwischen Leute, die dir die Digitalisierung erklären, weil es ist ja schon viel passiert in den letzten Jahren?
Ja, beides. Also ich wandere natürlich permanent auch in neue Dinge ein, wo ich mich erstmal zurechtfinden muss oder die ich auch wirklich nicht mehr verstehe. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass der Planet hat eine zyklische Historie. Also es gibt so Debatten, die fangen immer wieder von vorne an und Fragen, die immer wieder von vorne gestellt werden im digitalen Journalismus. Und das Gefühl habe ich schon auch.
Und man Nenn muss sich mal da, eine. Welche meinst du? Welche Frage?
Na, also bis hin zu so Dingen wie, das klingt jetzt peinlich, aber sollen wir es erst online machen oder print? Ne? Die Frage wurde, glaube ich, schon 100 Mal in der Historie von Print-Online-Zusammenarbeiten.
Oh ja. Was ist deine Antwort?
Ich habe keine Antwort. Es kommt drauf an. Ja? Ich glaube weder an das eine noch an das andere, aber es ist eine Frage, man ist schon so ein bisschen müde, wenn man denkt, die habe ich vor 10 Jahren auch, haben wir das auch schon diskutiert. Ne? Und davon gibt es eine ganze Reihe. Also es fällt mir immer wieder auf. Man fängt so, wird Print, also ist auch eine typische Frage, habe ich gestern Nacht zum letzten Mal diskutiert, als jemand fragte, ja, glaubst du, dass die Printzeitungen überleben werden? Das ist auch so eine Frage, frag mich in 100 Jahren. Ich glaube ja, aber diese Frage wird immer wieder gestellt.
Also ich kann dir sagen, Jochen, die Frage stellen wir dir hier heute nicht. Aber okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch die ein oder andere Frage abklappern, die du dir vielleicht in deiner langen Zeit als Online- oder als Journalist im Allgemeinen, nicht nur Online-Journalist, schon gestellt hast.
So, aber ob in der gedruckten Zeitung gelesen oder auf TikTok gesehen als getanzte Buchstaben, wir kommen vor dem Gespräch mit dir über dich zuerst, wie immer, zu den Meldungen der Woche.
Die Themen der Woche.
Ja, wir wollen wissen, welche Themen, welche Diskussionen unser Gast in dieser Woche verfolgt hat, was ihn bewegt hat. Jochen, was hat dich diese Woche gefreut?
Oh Gott, ich glaube, diese Woche hat mich gar nichts gefreut. Ich habe nur Dinge gesehen, die mich relativ deprimiert haben. Ich komme, also tatsächlich, es ist der Tag, an dem oder der Tag, nachdem Großbritannien eine Wendung genommen hat, die ich besorgniserregend finde. Und Anfang der Woche sprach der deutsche Kanzler ein Machtwort, unsere Regierung ist, ich will das nicht mit Großbritannien vergleichen, aber auch in keinem guten Zustand. Das sind eher die Dinge, die mich beschäftigt haben. Jetzt auf der rein nachrichtenjournalistischen Ebene, sage ich mal. Da war nicht so viel Good News dabei, muss ich gestehen. Wir machen
nicht
ja immer
einmal
so einen
der
Good
Newsletter,
der kommt aber erst heute.
Ja, nicht mal der Salatkopf vom Daily Star, die gewettet haben, dass der Salatkopf länger hält als Liz Truss. Sind das
okay,
nicht so die Dinge, an denen man sich festhalten kann?
Dass die Briten noch den besseren
kann?
Humor haben, okay, wenn das eine gute Nachricht ist, dann bin ich dabei. Ja.
Guck mal, da haben wir doch eine Antwort gefunden. Was hat dich denn geärgert? Dann kannst du dir jetzt mehr Zeit nehmen.
Eigentlich kannst du dir jetzt auch so den Frust von der Seele reden. Also.
Na, ich fand schon, wie wahrscheinlich viele, die das beobachtet haben, aber auch wenn man es professionell macht, man steht schon etwas fassungslos gelegentlich vor der deutschen Regierung. Ich finde ja, dass die vieles viel besser macht, als alle immer so behaupten. Aber so eine fast schon inszenierte kleine Regierungskrise in diesen Zeiten, das hätte man sich ersparen können. Dafür war das so groß das darüber liegende Thema ist, nämlich wie lösen wir unsere Energieversorgungsprobleme. Im Konkreten war das echt ein Witz, worüber da gestritten wurde.
Ja, vor allen Dingen, weil es jetzt ja bloß um ein paar Monate geht, ne?
Also
das war für mich so der Punkt.
Man fragt sich das wirklich und auch die Leute, die sehr viel näher dran sind als ich, die sozusagen das Hörrohr an dieser Regierung haben bei uns im Hause, kratzten sich sehr am Kopf.
Und welche Debatte findest du gerade am überflüssigsten?
Am überflüssigsten.
Na, vielleicht. Ich habe jetzt nur gemeint, ne, weil du sagst, du beobachtest kopfschüttelnd, was die Regierung sich gerade dafür Nebenschauplätze, ich sage extra nicht
naja,
Nebenkriegsschauplätze
genau,
leistet.
Das beantwortet vielleicht schon die Frage. Also die großen Dinge, die gerade anstehen, die wir lösen müssen und auch lösen zum Teil oder dabei sind zu lösen. Energie ist wirklich ein Riesenthema und ich finde das ganz erfreulich, wie schnell das Land plötzlich vorankommt. Dinge passieren, wo man dachte, das dauert noch 10 Jahre oder geschieht nie. Alles passiert. Das finde ich faszinierend. Und im Vergleich dazu verblassen halt bestimmte Nickeligkeiten, die einfach nicht nötig sind, wo man sehr schnell das Gefühl bekommt, es geht jetzt um die Inszenierung einzelner Personen und nicht mehr um irgendeinen Inhalt. Was bei der Politik grundsätzlich ein Vorwurf ist, aber in diesem Fall war es, glaube ich, mit Händen zu greifen. Das hat mich schon genervt.
Du bist auch gerade zu Hause, ne? Was ist die Raumtemperatur bei dir?
20,4 Grad, wenn ich das hier richtig lese.
Ja. Das ist ja fast die Außentemperatur, gerade auch dank des Klimawandels.
Nee, nicht bei uns in Berlin, da wo ich jetzt bin, sind es 9.
Ey, ich bin auch in Berlin. Es sollen heute 20 Grad werden, habe ich gehört.
Ach Quatsch. Na. Ja, aber jetzt noch nicht.
Nee, noch nicht. Aber vielleicht am Ende dieses Podcasts müssen wir mal gucken. Immerhin dauerte dein längster Podcast, glaube ich, alles gesagt von Zeit Online, 8 Stunden, 40 Minuten. Darüber werden wir gleich sprechen. Vorher noch, was die Themen der Woche angeht. Gibt es etwas, was dich diese Woche amüsiert oder gewundert hat? Vielleicht sollte das demnächst unsere einzige Rubrik werden, oder? Alles wundert oder amüsiert einen mittlerweile irgendwie.
Ich lese Briefings immer nicht, aber ihr hattet auch danach gefragt, gibt es vielleicht Themen aus der Mediensphäre, die ich gerade spannend finde oder die, wo ich so drüber gestolpert bin. Und tatsächlich gab es in der Süddeutschen eine längere Geschichte nochmal über künstliche Intelligenzen, die Bilder erzeugen. Das ist ein Riesenthema. Jeder ist wahrscheinlich mal irgendwo drüber gestolpert mittlerweile. Mich fasziniert das Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber das ist etwas, was mich seit Monaten, als ich das erste Mal Midjourney benutzt habe, ist schon wirklich länger her. Ich war auch so Beta- oder Alpha-Tester und ich habe das gemacht und dachte, das ist so groß, ich kann es noch gar nicht verstehen, wie riesig das ist. Und jetzt gibt es eine Welle nach der anderen, wo Menschen fassungslos vor diesen Bildern stehen. Wisst ihr eigentlich, wovon ich spreche?
Ja,
also
ja.
Wir wissen es, aber erzähl es mal für die Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen.
Also ich kann einem System sagen, zum Beispiel auf Discord, diesem Chat-Client, kann ich mit Midjourney reden, einer künstlichen Intelligenz, einem System, dem kann ich sagen, mal mir mal ein Bild von Jochen, 52, deutscher Chefredakteur einer Zeitung oder sowas, ja. Und dann kriege ich ein Bild zurück und das ist wirklich faszinierend. Das ist, je nachdem, was man einstellt, fotorealistisch oder wie ein Ölgemälde, aber so treffend, dass man denkt, irre, das ist ja im Grunde eine Karikatur eines deutschen 52-jährigen Chefredakteurs, ist das toll.
Aber und, ist das nicht genau dein Foto, das wir jetzt auch gerade hier sehen?
Ja, beim natürlich.
Also, du bist jetzt nicht gerade der Sascha Lobo unter den Chefredakteuren, finde ich.
Nein, ich glaub, den Iro habe ich mir abgeschnitten schon vor langem. Und das fasziniert mich wahnsinnig, weil sehr viel kreativere Menschen als ich damit die irrsten Sachen machen, indem sie einfach Spracheingaben in Bilder verwandeln mithilfe dieser Systeme. Es gibt eine ganze Menge davon. Ich frage mich tatsächlich zum ersten Mal, also auch eine Frage übrigens, die immer wieder kommt, werden künstliche Intelligenzen nicht irgendwann den Journalismus übernehmen? Sage ich mal, nein, das ist Quatsch, sehe ich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich sehe, sind so Systeme, die so statistisch die so Texte zusammenbauen, das ist aber nicht mal KI. Also Börsennachrichten kann man automatisiert schreiben lassen, hat mit KI so gut wie nichts oder nichts zu tun. Und es gibt natürlich KIs, ganz tolle mittlerweile, die richtig tolle, erstaunliche Texte verfassen, meistens ein bisschen eher lyrischer, in die lyrischere Richtung. Das, was man da sieht, das ist wirklich nochmal ein ganz anderer Level, finde ich. Weil man zum Teil wirklich nicht mehr erkennen kann, wenn man das so entsprechend einstellt, ob das jetzt ein Foto ist oder ob. Also man muss schon sehr genau gucken, um zu sehen, wie das Bild entstanden ist. Und wenn man das ein paar Jahre nur weiterdenkt, sind wir in einer völlig neuen Welt.
Wobei ich sagen muss, ich glaube, KI im Journalismus brauchen wir gar nicht unbedingt. Also wir haben ja fast alle früher oder später hoffentlich hier bei uns im Clubraum gehabt. Ich bin sehr zufrieden mit dem deutschen Journalismus. Wäre es nicht besser, wenn wir KI vielleicht in der Regierung einsetzen würden? Siri, bastel mir eine Prime Ministerin oder einen Bundeskanzler.
Jetzt.
Genau so. Ich würde sagen, wir werden ab sofort jetzt nur noch über dich sprechen. Wir kommen zu unserem Kreuzverhör. Und auch wenn du sagst, du hast unser Briefing nicht gelesen, wofür ich vollkommen Verständnis habe, weil wir ohnehin immer andere Fragen stellen, als wir vorher abschicken. Viele schnelle, kurze Fragen haben wir und bitten um viele schnelle, tolle Antworten. Okay?
Ja, ich bemühe mich.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Jochen, wann wachst du morgens auf?
Zwischen 3.30 Uhr und 7.30 Uhr. Das hängt sehr vom Kinde ab zurzeit.
Was machst du dann als erstes?
Das Kind beruhigen. Und vielleicht weiterschlafen. Und wenn wir dann aufstehen, mache ich das, was alle machen, wenn sie morgens aufstehen wahrscheinlich. Und dann mache ich Kaffee.
Okay. Oh Mann, das ist ja, jetzt geht sofort mein Kopfkino los. Na gut, welches Medium nutzt du als erstes? Entschuldigung.
Da ist die Frage, was ein Medium ist. Ich glaube, wenn ich wirklich ehrlich in mich hineingucke, mache ich als erstes Twitter auf. Mhm. Das ist mir unfassbar unangenehm.
Immer noch, hätte ich
jetzt
beinahe gesagt. Weil
ich Twitter doof finde, aber ich bin wirklich, der Algorithmus hat mich irgendwie weiterhin.
Also für mich wäre das, was alle morgen als erstes machen, Twitter auf. Ich finde das super. Du folgst mir seit gestern. Also insofern würden wir dann gemeinsam den Morgen begehen. Was, welches Medium ist denn das letzte, das du nutzt, bevor dir die Augen zufallen? Auch Twitter?
Nee, neuerdings seit einer Weile TikTok.
Ach echt?
Also früher, ich hätte immer, wenn ich so vorm Einschlafen, oder ich kann nicht einschlafen, aber ich habe noch so 10 Minuten, habe ich meistens irgendwas auf Netflix geguckt. Und jetzt habe ich eigentlich seit ich krank war, also seit meiner Corona-Phase, bin ich vollständig TikTok verfallen.
Und was guckst du dann da so? Nachrichten? Ist das ja
aber
weniger?
Das weiß ich ja nicht.
Ne, das kommt ja spontan, genau.
Das kommt ja zu mir. Ne? Und ja. Ich bin da in einer sehr speziellen Falte gelandet. Das ist ja auch das Faszinierende daran, dass man selbst nicht weiß, was einem das Ding spiegelt, um auf KI zurückzukommen. Das ist nun wirklich eine der interessantesten KI-Anwendungen zurzeit. Eine der mächtigsten, die auch das Nutzungsverhalten von Medien dramatisch verändert, auf eine Weise, die uns wirklich Sorgen machen muss, glaube ich. Einfach, weil sie Aufmerksamkeit wegsaugt, meine eigene auch. Und was ich reingespült bekomme, ist also es sind so ganz verschiedene, sehr spezielle Dinge, aber ich habe offensichtlich eine Schwäche für interkulturelle Witze. Und ich kriege also alle Comedien, ich weiß gar nicht, wer das ist, ist immer so ein Finne, der irgendwo Stand-up-Comedy in den USA macht und den Amis erklärt aus einer finnischen Sicht. Und so davon habe ich so Dutzende. Trevor Noah alles, was der jemals gemacht hat auf der Bühne, ist ja auf TikTok in kleinen Häppchen. Ich glaube, das habe ich alles gesehen. Und viele andere, die man nicht kennt. Das ist zum Beispiel so eine Falte und offensichtlich gucke ich das immer und deswegen kriege ich noch mehr davon.
Ja, aber das ist doch gerade das Spannende, oder? Entschuldige, eigentlich sollte es jetzt hier das schnelle Kreuzfeuer sein, aber ich finde es gerade so spannend. Nee, ich hake ja gerade nach. Mir geht es nämlich so mit Spotify, dass ich total überrascht bin, wie gut die mich kennen. Und dann kommen die Kinder und versauen einen den Mix der Woche. Dann kommt immer Griffelo zwischendurch.
Nein, man muss auf keinen Fall. Der größte Fehler, Anfängerfehler, man darf die KI nicht irritieren mit den eigenen Kindern. Das ist mir auch tausendmal passiert.
Gib deinem Kind morgens auf keinen Fall
eigenen, das Kind braucht
einmal
auf jeden Fall einen eigenen Account.
Den falschen Netflix-Look machen lassen und man hat immer diese Kinderfilme da. Ja.
Welche Medien sind für dich zwischen Aufstehen und Schlafen gehen die wichtigsten?
Zeit online.
Natürlich. Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
Weiß ich nicht.
Dein schönstes Interneterlebnis?
Hihi. ich glaube immer noch, ich habe in meiner...
War das die Antwort?
Könnt ihr googeln bei Zeit Online. In meiner Bio habe ich das aufgeschrieben. Ich saß mal neben dem Tim Berners-Lee, der sozusagen der Vater des World Wide Web, also dieses ganzen HTML und alles, was es da heute gibt, was ja viele als Internet immer noch missverstehen. Ich saß mal in Darmstadt neben dem zufällig auf einer der ersten World Wide Web Konferenzen überhaupt. Und da waren so, weiß nicht, paar hundert Leute oder so. Und die haben gesagt, ja, wir haben ja dieses neue World Wide Web und so. Und das hier, Tim hat das erfunden. Und dann konnte man sich so mit, und heute ist der so entrückt. Also der ist erstens wirklich so intelligent, glaube ich, dass er ungern mit anderen redet die meiste Zeit. Und man konnte aber dann tatsächlich mit ihm so, das ist so wie wenn man Albert Einstein zufällig trifft in irgendeinem Hörsaal, so war das. Ja. Und das habe ich nie vergessen. Das war sozusagen, wenn man so will, mein liebstes Prä-Internet-Internet-Erlebnis, dass der Mensch, der sozusagen diese Benutzeroberfläche über das Internet gelegt hat, dass man der hat mir dann so, ich habe den dann angefangen zu interviewen. Ich war damals, glaube ich, Anfang 20 oder so. Und dann hat er auf meinem Blog so angefangen zu erklären, wie exponentielles Wachstum gerade funktioniert beim World Wide Web und so. Und diese Skizzen habe ich auch noch, die sind eingerahmt hier.
Cool. Aber dann in Darmstadt, das täte mir dann auch so ein bisschen weh. Weißt du, KI, mach uns eine schöne Location, bitte.
Ja, sogar in Darmstadt hat man sich damals getroffen. Ja.
Welche Werbung gefällt dir besonders?
Ich werde wenig mit Werbung konfrontiert, aus Gründen, über die wir später noch sprechen können. Aber eine Werbung hat mich total inspiriert. Und das Witzige ist, typischerweise habe ich vergessen, für was eigentlich geworben wurde. Es war die Werbung für einen Supermarkt, vielleicht war es Rewe. Und dort trat auf Marc Rebier. Und ich kannte den nicht, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch nicht. Das ist so ein YouTuber, der so Loops auf seinen Loopdecks macht und so unfassbar komplexe Musikstücke aus dem Nichts live entwickelt. Und der hat quasi in der Pandemie viele Millionen Follower gekriegt auf YouTube und Twitch und ist jetzt jemand, der auch in Deutschland Hallen füllt. Also Zehntausende von Leuten kommen zu seinen Konzerten. Der macht das immer live. Also er fängt bei Null an und improvisiert komplexe, geloopte Musikstücke. Ich habe sozusagen in dieser Werbung zum ersten Mal diesen Typen, der tritt immer im Bademantel auf, erlebt, wie er in so einem Werbespot von, sagen wir mal Rewe, ich habe es wirklich vergessen, auf Gemüse spielt und so weiter und so improvisiert. Und ich dachte, was ist das für ein durchgeknallter Mensch? Und bin dem dann, habe den gegoogelt, bin dem bis seither verfallen. Ja? Okay. Das war eigentlich der Werbespot, der mich am meisten fasziniert hat. Und das Witzige ist, ich weiß gar nicht mehr, wofür geworben wurde, für einen Supermarkt.
Die perfekte Werbung, denn sie wird dich dann wahrscheinlich doch irgendwie unterschwellig zu Rewe oder Edeka oder
Ja, irgend sowas.
Ja, ich höre im Supermarkt immer nur She's Like the Wind. Also irgendwie, meiner kann es nicht gewesen sein. Welche Werbung nervt dich?
schon auch gewisse Werbung im Internet. Und wenn das hört ja hier niemand, hoffe ich.
Natürlich.
Privat setze ich gelegentlich auch Adblocker ein, weil ich einfach ungestört bestimmte Dinge nutzen will. Das ist schon, je nachdem, welche Websites man besucht, kann das sehr invasiv sein. Wir achten da sehr drauf bei Zeit.de, dass das nicht so ist. Aber es gibt nicht alle, die sich an so gewisse Höflichkeitsstandards halten. Und das nervt mich schon selber auch.
Welche Marke begeistert dich?
Gerade eine Faltradmarke. Wir sind kürzlich aufs Land gezogen in Berlin. Und ich fahre jetzt immer mit der S-Bahn in die Stadt. Und oft brauche ich aber auch ein Fahrrad. In der Stadt habe ich ein Faltrad gekauft von Brompton. Das habe ich sogar als Dienstrad sozusagen gekauft. Das heißt, bei uns gibt es so ein Fahrrad-Dienstrad-Programm. Und das finde ich ganz toll.
Aber ohne also Elektromotor?
Unfassbar. Nix, nein. Nein, aber diese Falttechnik von Brompton, das fasziniert mich. Ist total analog und glaube ich, seit Jahrzehnten etabliert. Und ich habe mich damit jetzt erst beschäftigt und finde es ganz toll.
Was war dein Abi-Durchschnitt?
Ich glaube 1,5.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ich glaube mit Zeitung austragen.
Was hättest du früher gerne über deinen heutigen Job gewusst?
Du kriegst es schon hin.
Und welches war deine beste berufliche Entscheidung?
Meine Unternehmensberatung in die Tonne zu treten und Rainer Essers Ruf zur Zeit zu folgen.
Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Mach was rechts. Also übersetzt auf Hochdeutsch Kind. Studiere etwas Anständiges.
Welches war die erste Demo, auf der du jemals warst?
Das war in Bonn, die klar kein Blut für Öl-Demo. Und ihr könnt mich jetzt nicht aufs Jahr verhaften. Also das war diese Anti-Golfkriegszeit.
92, ich war auf der Aufnahme in Hamburg.
Ja. Anti-Golfkriegszeit. Und nee, das muss früher gewesen sein.
Echt? Warte mal, der erste Irakkrieg.
Und ich war zum ersten Mal auf so einer, ich kannte Bonn überhaupt nicht, später habe ich ja da studiert und war dann auf dieser Wiese, wo immer die Demos in Bonn stattfanden. Und erinnere mich da noch dunkel dran. Also das war, glaube ich, das erste Mal.
91.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe, Jochen?
Tja, die müsste ich mir zusammenrühren. Ich glaube, es ist so, Gelb, Grün, Rot, Schwarz.
Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
Puh, ich ändere ständig. Also ich weiß es nicht. Ich ändere ständig meine Meinung.
Und zuletzt? Bei bestimmten
Dingen. Mhm. Weiß ich nicht. Mist, ich hätte das Briefing lesen sollen.
Das ist die Antwort.
Nachdenken.
Ich mich entschlossen habe, das Briefing zu ignorieren.
Ja, das war ein Fehler, genau. Meinung geändert.
So, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Jochen. Es gibt diesen Turi 2 Videofragebogen zur Person.
Ja,
Und ich weiß gar nicht, ob du ihn jemals beantwortet hast. Aber ich habe jetzt insgesamt... ich sehe gerade, ich habe die falschen Fragen vorliegen, aber das macht nichts. Ich habe die alle im Kopf. Also 6 Fragen daraus kriegst du jetzt gestellt. Einfach nur mal so. Nein, ich habe noch aus unseren Podcast-Wochen hier gerade die Audio-Fragen. Die hätte ich jetzt beinahe vorgelesen. Aber ich habe die im Kopf.
Da ich nicht vorbereitet bin, ist es völlig egal.
Ja, genau. Dann merkt keiner, dass ich auch nicht vorbereitet bin. Also, Jochen, was wolltest du als Kind werden?
Ich glaube, ich wollte immer schreiben. Ich wollte schreiben, irgendwas mit Schreiben.
Was war der beste Rat deiner Mutter?
Mach doch, was du willst.
Ich habe unterschätzte Talente als, also du hast unterschätzte Talente als.
Ich bin Bonsai-Züchter, ich kann wirklich mit Pflanzen.
Deine heimliche Schwäche.
Boah, ich habe so viele.
Ja, dann sag doch mal eine, die doch keiner kennt. Sag mal eine, die doch keiner kennt.
Heimlich, ich gucke so viel TikTok.
mit diesem Spruch würdest du für dich selbst werben?
Ein Kollege hat mal vor ganz vielen Jahren gesagt, mit Jochen ist das nicht einfach, aber er hat wenigstens Ideen.
Dein Vorbild, und das ist dann die letzte.
Oh mein Gott. Also eine Person, die ich wirklich bewundere, ist Steve Jobs.
War ja kein schon guter Vater, ne? Ja. Na gut, ich sag's nur. So, ich komme hier ein bisschen nerdig vor, denn ich bin vorbereitet. Ich habe hier 7 Sätze für dich zum Beenden aufgeschrieben.
Oh
los
Gott.
Geht's. Ja. Für ein gutes Gespräch braucht man vor allem?
Zeit.
Zu viel Zeit vergeude ich mit
TikTok.
Ich nehme mir zu wenig Zeit für
meine Familie.
Ein guter Gast
hat Zeit.
Ein guter Gastgeber
hat Zeit.
Gespräche
tut mir
nach.
Leid.
Ja, ist okay. Du, wir machen das sonst
auch
einfach per Zufallsgenerator.
Die Fragen sind ja minimal redundant, nicht wahr?
Naja, aber das ist ja genau die Feinheit. Da gibt es Leute, okay, die merken und die spüren die Unterschiede.
Ja.
Gucken wir mal, ob das so weitergeht. Einfach nur TikTok oder Zeit einzusetzen.
Mal sehen, wie weit ich damit komme.
Genau. Gespräche nach Mitternacht sind?
Die interessantesten.
Ah, okay. Ja, du warst gestern nicht bei uns. Ja, wurde es immer niederer. In den meisten Fällen kommt das Ende zu?
Hä?
Zu früh oder zu spät? Ich dachte,
ach
das
so,
ist total
zu
schlau.
Früh. In, natürlich, trivial, ja? Okay. Zu früh, ja. Natürlich. Ja.
Zu TikTok.
Zu Zeit.
Wie kriege ich als TikTok rein? Aber.
So, jetzt haben wir ganz viel Zeit. Jetzt kommen wir zu unserem Deep Dive. Dafür haben wir immer so eine Viertelstunde irgendwie Zeit genommen. Das ist für dich natürlich alles Pipifax hier im Gegensatz zu deinem Podcast. Trotzdem läuten wir das jetzt mal ein mit folgendem Satz.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Jochen, du bist Chefredakteur von Zeit Online. Ganz viele kennen dich aber vor allem als Gastgeber von Alles Gesagt, einem der erfolgreichsten Podcast-Formate des Landes, das du seit 2018, glaube ich, April 2018, zusammen mit Christoph Arment moderierst. Prominente Gäste verbringen schon mal gerne, ich habe es vorhin schon gesagt, 8,5 Stunden bei euch. Wie viel von eurem Erfolg verdankt ihr der Marke Zeit und wie viel eurem Können als Gesprächsführende?
Keine Ahnung. Ich glaube, dass unser Können als Gesprächsführende, das kann man streichen. Das ist, glaube ich, das ist begrenzt.
Och.
Ich glaube, dass die Marke schon wichtig ist. Also gerade am Anfang, als wir gestartet sind und keiner, also wenn wir das jetzt gemacht hätten ohne Zeit, wäre das, glaube ich, einfach versandet oder verschwunden, könnte ich mir gut vorstellen. Und inzwischen ist es aber auch so, das merken wir haben jetzt eine ganze Reihe Podcasts, dass die Leute schon so eine Art Grundvertrauen haben. Aha, es gibt einen neuen Podcast von Zeit. Da höre ich mal rein. Das können wir fast messen. Also wir haben das Gefühl, dass die Startaufmerksamkeit sehr viel besser ist als früher. Ja, also ich würde sagen, heute ist es auf jeden Fall ein Ding. Das ist eine Marke. Man sagt, ach ja, ich höre schon 2, 3. Das höre ich mir zumindest mal an. Das können wir sehen. Ja, das ist eigentlich ziemlich erfreulich.
Aber ist das nicht unerhört heute in dieser Zeit? Also du sagst gerade selber, dass du TikTok konsumierst. Das sind ja auch immer so kleine Häppchen und so weiter. Zu sagen, ich lade ein und die Leute bleiben stundenlang. Was macht ihr, damit die Leute so viel Zeit für euch dann aufwenden?
Wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, dass die, also ich kann das ja auch nur jetzt im Nachhinein mir zusammenbasteln aus dem, was die Gästinnen uns mittlerweile gesagt haben. Ja, wir hatten zum Beispiel, also es gab immer wieder so Leute, die auch so ein bisschen, weiß nicht, Star-Ruhm haben und die ganz oft sind die ja drauf gedrillt, dass die nach 30 Minuten ist jedes Interview beendet. Und es liegt, glaube ich, zum Beispiel, sagen die uns oft daran, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Das sind wir wirklich. Wir bemühen uns wirklich, alles über die zu wissen. Das heißt, die können uns mit Dingen, die sie schon mal gesagt haben, nicht überraschen. Umgekehrt fragen wir auch nach bizarrsten Kleinigkeiten aus deren Leben oder was sie schon mal 1848 gesagt haben. Und irgendwann, man merkt, dass selbst Leute, die wirklich schon 1000 Interviews gegeben haben, denen fällt auf, dass wir wirklich, wirklich gut vorbereitet sind. Und das freut die. Ja, auch ein Gauk oder so, der wirklich in seinem Leben genügend Medienaufmerksamkeit hatte, stellte, also das hat er im Podcast gesagt, dass irgendwie, ja, das ist ja schon irgendwie seltsam, dass Sie das jetzt wissen, dass ich ein Plumpsklo hatte damals in der DDR mit bei meiner ersten Pfarrstelle. Ja, woher wissen Sie sowas? Und das ist schon zum Beispiel eine Resonanz, die dazu führt, dass die auf jeden Fall gerne erzählen, weil wir wirklich, wirklich interessiert sind. Wir laden auch nur Leute ein, die wir wirklich interessant finden, beide. Und das merken die. Ich glaube, das ist eines der offen daliegenden Geheimnisse, auf die wir dann auch gestoßen sind. Und man muss natürlich, viele beschweren sich auch immer, dass wir essen und so. Wir essen ja auch deswegen, weil auch, also selbst Rezo braucht nach 5, 6 Stunden mal irgendwas zu essen, damit
eine Dose kalte Bohnen.
Genau, damit er dann wieder auf Betriebstemperatur kommt. Ne?
Aber sag mal, merkst du, dass die Leute nach einer bestimmten Zeit, also dann auch so ihre Kontrolle, die sie sonst, ihre öffentliche Kontrolle, die sie sonst haben über ihre Aussagen, in euren Interviews dann auch fallen lassen? Oder sind die sich die ganze Zeit bewusst dafür, oh, alles, was ich sage, wird hier aufgezeichnet und gehört?
Also was man schon bemerkt, gerade bei Profi-Politikern zum Beispiel und innen, ist es schon, die sind sehr, also in der Regel sehr trainiert oder haben sich das selbst antrainiert, einen bestimmten Korridor nicht zu verlassen, weil man das natürlich aus dem Zusammenhang reißen kann, gegen sie verwenden in irgendeiner Weise. Und die fassen aber, also viele fassen dann schon irgendwann Vertrauen. Ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt eine ganz frühe Aufnahme mit Christian Lindner. Damals war der wirklich am Tiefpunkt, aber einem sehr, sehr unschönen Punkt seines politischen Schaffens, nämlich nachdem die Koalitionsverhandlungen gescheitert waren, dann so ein paar Monate später hatten wir den, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und da dachte ich, das ist nun wirklich ein Hyperprofi, der ist sehr kontrolliert, das ist er auch in der Regel. Und irgendwie nach 4-5 Stunden, ich weiß nicht mehr wann genau, aber sehr spät, typischer Fall, ich hatte die Erstausgabe von Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft dabei und habe die einfach da liegen gehabt. Und dann sieht er das so und sagt, ach, was ist das überhaupt, warum haben Sie das dabei? Ja, weil Sie als Gymnasiast das doch mal gelesen haben, Sloterdijk versucht haben, zu sich an die Schule. Ah, ja, ja. Und dann schlug der wirklich blind die perfekte Seite auf. Ich lese ihm mal was vor hier. Seite so und so 248 über den Arsch. Und dann las er mehrere Absätze Sloterdijks, ja, wohlgemerkt, des Philosophen aus seinem zentralen frühen Werk, über den, es ist nun mal so, den Arsch vor. Und solche Szenen sind ungewöhnlich. Ja, und das passiert sehr spät.
Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Entführungsopfern. Ich habe neulich mal gelesen, dafür gibt es einen Begriff. Das ist nicht das Stockholm-Syndrom.
Das sind alles Stockholm-Syndrom.
Ja, genau. So nach 6 Stunden fügt man sich dem Schicksal und sieht sich nicht mehr im Kampf. Ja. Ich muss jetzt natürlich sagen, also lieber Jochen, ich habe sehr genau recherchiert und habe da dieses kleine Detail in deinem Leben gefunden. Mit 17 Jahren war die Kripo bei dir, weil du ein
Das hätte ich nie erzählen sollen.
Nein, ich habe eine ganz andere Frage. Wie groß war für dich denn eigentlich die eigene Hürde zu moderieren? Es gilt ja immer noch unter den Top 5 der größten Ängste von Erwachsenen, vor Publikum zu sprechen. Ja. Und auf einmal haben wir alle ihren Podcast. War das für dich als Nerd, als 17-jähriger Cracker auf einmal?
Ja. Nee, ich fand das ganz schlimm früher. Also vor Publikum, live, irgendwas zu machen, fand ich schon immer fürchterlich.
So. Und wie ist es jetzt?
Ich finde es nicht mehr fürchterlich. Aber also es ist, das ist ja so eine Frage auch, die man Profis immer stellt, wie aufgeregt sind sie denn, bevor sie jetzt in der Philharmonie auftreten oder sowas. Und immer, also viele sagen ja, so ein gewisses Grundadrenalin hilft mir auch zu fokussieren. Und so geht es mir, glaube ich, auch. Also wenn wir große Veranstaltungen machen, dann bin ich so irgendwie in so einem Tunnel. Aber ich habe jetzt keine Phobie, irgendwo aufzutreten, das war früher anders. Ich glaube, ein Trick war, ich habe wirklich jeden Mist erlebt. Ich habe alles falsch gemacht auf Bühnen vor wirklich großem Publikum. Und wenn man das mal durchstanden hat und merkt, okay, ich lebe noch, irgendwann ist man dann auch ein bisschen entspannter.
Was war dein größter Fehler, den du live auf der Bühne gemacht hast, in deinen Augen?
Ich weiß nicht, Fehler war, also eine wirkliche Albtraumsituation, an die ich mich noch erinnere, große Moderation von einem, ist jetzt egal was, in einem Riesenliteraturhaus, voll ausverkauft, ein Gast kommt, Gastgeberin nimmt alles vorweg, was ich fragen und sagen wollte, in ihrer Vorstellungsrede von einer viertelhalben Stunde. Und ich kam auf die Bühne, es war meine erste englische Moderation, die ich überhaupt hatte in meinem Leben und mein ganzes Konzept war im Eimer. Oh, shit. Und ich war wirklich, also ich war jetzt nicht
damals... Ich leide jetzt damals, noch mit, wenn ich das höre.
Ich hätte das nicht, ich konnte auch in Englisch schlechter improvisieren damals und so. Es war wirklich mein Albtraum und ich bin da irgendwie, ich habe wirklich geschwitzt und es war ganz, ganz, ganz schlimm. Und komplett blank. Und ich weiß gar nicht mehr, aber ich lebe noch. Ne? Ja, und wenn man das mal erlebt hat, dann denkt man so, ach, ist doch auch egal. Ja. Und inzwischen würde ich immer sagen, ja, ist ja toll. Also Ich würde jeden Fehler und jeden Mist, so, ein Trick ist ja, man sagt, ich bin komplett blank, Sie haben alles gefragt, was ich fragen wollte, was mache ich denn jetzt? Ja. Wenn man damit offen umgeht, meine Erfahrung ist, die Menschen sind wahnsinnig nett, die wollen ja nicht, dass man scheitert, die wollen ja eigentlich eine gute Zeit haben. Und das Publikum ist eigentlich immer freundlich, wenn es jetzt keine Demo ist, ja, wenn die extra wohin kommen, sind die erstmal, wollen die einem helfen, dass man nicht komplett versagt. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung.
Ich glaube schon, dass die Leute gerne wollen, dass man scheitert. Es gibt ja Untersuchungen im Radio, sobald es so eine technische Störung gibt. Ja, ja, und ein Jingle nicht abläuft, dann dreht keiner ab, dann wechselt keiner den Sender.
Das ist spannend.
Ich glaube nur, das ist der Unterschied, wie man dann damit umgeht. Ob man versucht, es zu überspielen und dann arrogant zu werden oder ob man dazu steht. Bei uns, und das ist ja das Tolle bei Podcasts, ne, auch bei euch, andersrum, bei euch kommen die Gäste in ein Studio. Das ist zwar Podcast, aber ihr seht euch. Hier wäre das ein bisschen schwierig. Ich müsste die Spuren der letzten Partynacht hier in meiner Wohnung schnell verschleiern. Markus müsste sich eine Hose anziehen. Was ist bei euch Vorteil oder Nachteil dessen, dass ihr einander seht?
Das ist sehr wichtig natürlich. Gleichzeitig, also ich finde zum Beispiel sehr, wir diskutieren öfter, es gibt ja so einen Drift-Podcast auch als Video aufzunehmen zusätzlich, als zweite Ebene. Das wollten wir immer schon mal ausprobieren. In der Regel hilft es aber, glaube ich, nicht, weil man eigentlich nicht beobachtet. Also die Gesprächssituation, wenn ich die Mimik der Gästin, des Gastes erkenne und darauf reagieren kann, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig entspannt es uns total, dass sonst niemand zuguckt. Ja, das ist auch, man kann halt wirklich im Sessel hängen nach 8 Stunden und irgendwie nicht mehr perfekt wie aus dem Ei gepellt sein. Mhm. Und das sind die besten Minuten eigentlich von diesem Podcast, wenn alle so ein bisschen frei driften. Das sind eigentlich die interessantesten Gespräche, die sich da ergeben. Und wir hatten sehr, sehr gute Remote-Aufnahmen in der Pandemie, wo wir einfach nicht physisch aufnehmen konnten. Da haben wir uns auch gesehen. Aber ich weiß noch zum Beispiel Alice Schwarzer, die hing irgendwann so am unteren Bildschirmrand und war irgendwie komplett versunken und so. Und man guckt dann auch gar nicht mehr hin. Und es hat auch was unfassbar Immersives, wenn man sich nur noch hört.
Jochen, du bist ja jetzt nicht nur Podcaster, sondern auch Chefredakteur von Zeit Online und da geht's ja dann meist ein bisschen weniger gemütlich zu in dem Job als in eurem Podcast. Jetzt haben wir schon fast ein Dreivierteljahr Krieg in der Ukraine. Interessieren sich eigentlich die Zeit Online-Leser überhaupt noch für dieses Thema oder ist die Frage, wie bekomme ich meine Wohnung warm, inzwischen wichtiger?
Beides. Das hat natürlich Wellen. Also es gab ganz am Anfang eine unfassbar große Aufmerksamkeit, wie ich sie selten gesehen habe. Und das kennt man aber, wenn man große Lagen öfter gesehen hat. Das ist auch total logisch, weil sich das jeder selbst am eigenen Beispiel zusammenreimen kann. Nach ein paar Wochen, pendeln sich solche Dinge oft ein und dann nimmt auch die Aufmerksamkeit ab. Die ist aber jederzeit wieder aktivierbar, wenn etwas Fundamentales passiert. Ja? Und an allen diesen Stellen merken wir, dass sofort wieder alle hellwach sind. Und das ist im Fall Ukraine so, das ist auch bei ich sag mal, Corona ist ja ein Thema, das uns jetzt schon erheblich länger begleitet. Und da ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeit deutlich geringer geworden ist. Aber wenn fundamentale neue Dinge passieren, sind doch wieder alle sehr aufmerksam. Also wenn morgen, Gott behüte, eine völlig neue, beängstigende Variante auf den Plan träte, wären alle wieder komplett alert. Und die anderen Themen sind natürlich sozusagen, liegen uns näher. Also alles, was mit Energieversorgung zu tun hat und überhaupt mit den Grunddetails unseres Lebens, das interessiert alle sehr und verständlicherweise natürlich auch mehr.
Du hast eben, als wir über die Themen der Woche gesprochen haben, gesagt, so dass es eigentlich kein Thema gab, so aus den News, die dich irgendwo gefreut haben in der vergangenen Woche. Wie schaffst du das bei den schlechten Nachrichten, die du als Chefredakteur ja regelmäßig auf dem Tisch hast oder einfach auch als News-Junkie konsumierst, da dich den Kopf in den Sand zu stecken? Gibt es da Coping-Mechanismen?
Ja, also man muss halt versuchen, ein Leben neben der Arbeit zu haben, logischerweise. Wir sind jetzt im Sommer umgezogen aufs Land und ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben selber einen kleinen Garten mache jetzt morgens ein Morgenritual, das ich vorhin nicht erwähnt hatte, ist zurzeit zum Beispiel, wir haben so ein Ahorn hier stehen und der Jeden Morgen stehe ich auf und ist alles voller Blätter. Mhm. Und dann räche ich so eine halbe Stunde Blätter. Das ist unfassbar entspannt.
Ja? Ich dachte gerade an Edmund Stoiber, der jeden Morgen ein Blümelein hinrichtet. Wisst ihr das noch?
Ja, zum Beispiel. Whatever. Und früher, als ich noch mehr in der Stadt gewohnt habe, habe ich immer noch so Bonsais, dann habe ich die so geschnitten. Wir haben jetzt noch mal einen kleinen Sohn bekommen. Das lenkt wirklich, also ich meine, das ist natürlich viel wichtiger als jede Nachrichtenlage, wie es dem Kind geht und dass es lustig ist oder traurig. Das hilft einem sehr, nicht nur auf Arbeit zu fokussieren. Das könnte schon gefährlich sein. Man muss wirklich aufpassen und viele Kolleginnen und Kollegen kennen das auch, wenn wirklich die Lage sehr präsent ist, gerade am Anfang dieses Krieges zum Beispiel, über den wir sprechen, da waren wir schon alle wirklich fertig. Ja. Und die Bilder, die da reinkamen oder immer noch reinkommen, das macht mit einer Redaktion was. Mit mir natürlich auch.
Du bist jetzt ja seit fast 10 Jahren Chefredakteur von Zeit Online. Wie hat sich der Journalismus seitdem verändert? Zeit und Zeit Online sind ja, wenn ich das richtig verstehe oder richtig in Erinnerung habe, immer noch getrennt. Aber der Stellenwert des Online-Angebots ist schon gewachsen, oder?
Naja, wir sind, also Online ist auch gewachsen und wir sind sozusagen in so einer ganz glücklichen Beziehung und haben uns, also die Zeit funktioniert ein bisschen anders als vielleicht andere Redaktionen. Man ordnet hier selten was an. Es wird immer sehr viel diskutiert und könnte man nicht, wie wäre es denn, wollen wir nicht mal. Und so sind wir eigentlich erstaunlich weit gekommen mit drüber reden, was man noch verbessern könnte. Ja. Und in diesem, wir quatschen das Digitale stärker ins Leben, sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Und heute, also jetzt zur Zeit zum Beispiel, seit einigen Wochen, bitte nicht lachen, haben wir unsere Konferenzen stärker verschränkt. Das heißt, es gibt immer eine Art Abordnung der PrintkollegInnen in den Online-Morgenkonferenzen. Umgekehrt sind wir in den Printkonferenzen. Die Ressorts tauschen sich sehr viel enger aus als vielleicht vor 10 Jahren. Und solche Dinge, das wird jetzt nicht angewiesen, sondern das wird lange diskutiert, könnte man mal probieren, und dann probiert man es und so. So machen wir das und das fühlt sich ziemlich gut an im Moment.
Das Medium Zeit steht ja für ausführliche Texte, die sich wirklich Zeit nehmen für ein Thema. Mhm. Wie gefragt sind denn diese, ja, wenn man so will, Deep Dives, noch in Zeiten von TikTok und Insta-Reels, wo alles irgendwie snackable sein muss und ich das Gefühl habe, die Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Menschen nähert sich mittlerweile der eines Goldfisches an. Ich merke es auch bei mir selbst, ne? So ein dicker Roman macht mir mehr Angst als früher, habe ich den Eindruck.
Interessanterweise sehen wir das Gegenteil. Also erstens, was wir messen können, das ist auch schon seit Jahren so, lange Online-Texte werden genauso gut oder besser gelesen wie kurze. Man darf nur nicht sagen, das ist jetzt aber ein sehr langer Text. Ja, das schreckt tatsächlich ab, wenn man das Buch erkennt, wie dick das ist. Aber wenn man mal angefangen hat zu lesen, dann liest man auch weiter. Das sieht man in den Nutzungszahlen. Es ist nicht es spricht überhaupt nichts gegen sehr, sehr, sehr lange Texte im Digitalen. Und aktuell etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber wir merken den größten Erfolg. Wir haben ja ein digitales Abo-Modell gestartet, das im Moment immer stärker auch den geschäftlichen Erfolg des Hauses bestimmt. Und da sehen wir etwas, was wir noch gar nicht ganz fassen können, nämlich wenn wir es schaffen, in Situationen, wo Menschen Orientierung suchen, in diesem Moment schon unfassbar tief gehen zu können. Also ich sage mal ein Beispiel. Es bricht der Ukraine-Krieg aus und ein Philosophieredakteur schafft es, am selben Tag ein wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr langes Interview mit Herfried Münkler genau dazu zu führen und am Abend auf der Seite zu haben. Das ist unfassbar, was wir da an Feedback bekommen und an neuen LeserInnen bekommen. Und das ist sozusagen eine sekundenaktuell gemachte Wochenzeitung, wäre jetzt meine Metapher dafür. Immer wenn wir schaffen das natürlich selten, aber wenn wir das schaffen, ist das etwas, was unsere Leserinnen und Leser sehr, sehr gut finden. Und das widerspricht auch ein bisschen diesem, ich brauche jetzt nur so ein schnelles Video oder so, oder ich brauche jetzt nur so einen Dreizeiler. Bei uns suchen die zumindest auch die den tiefer gehenden Inhalt, der muss nur sehr aktuell sein. Und das zerreißt uns natürlich. Das schaffen wir nicht immer oder selten.
Ja, ja. Ich überlege gerade, ob es auch bei Zeit Online eigentlich so ist. Das kennt man ja, dass neben diesen Artikeln immer steht Lesedauer.
Nee, und dann haben wir nicht. Finde ich
ganz unangenehm immer.
Ugh. Ja, also ist auch so ein typischer Ratschlag. Wollt ihr nicht mal die Lesedauer und so? Und es ist ehrlich gesagt, also wir haben es nicht gemacht, wahrscheinlich weil wir zu faul waren oder so, aber es ist streng antikorreliert zu, die Leute wollen was lesen, wenn man denen vorher sagt, das ist jetzt aber wirklich Arbeit. Ja. Und das ist halt witzig, im Digitalen hat man ja sozusagen, oder so wie zumindest Medien meistens designt sind, sieht man das nicht und bei uns sieht man es definitiv nicht. Und das ist, ich glaube, das ist gut so. Das lockt mich rein und wenn ich dann mal im Flow bin und es interessant finde, dann bleibe ich ja dabei. Ja? Ja.
Sag mal, ihr könnt ja im Grunde auch sehen, ob bei Alles gesagt bis zum Ende gehört wird. Ne? Könnt ihr auch sehen, ob in zweifacher Geschwindigkeit abgespielt wird?
Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass das irgendwo in den Statistiken zu sehen ist bei einer der Plattformen. Aber wir sehen schon, auch da Standardfrage, ja, hört es überhaupt jemand zu Ende? Oh ja. Ja, Leute, die diesen Anfangshügel überwunden haben und erstmal reingekommen sind. Ja, man merkt so in den ersten Minuten, ach, Gästin kenne ich nicht, finde ich doof, gehe ich wieder. Das hat man natürlich immer im Digitalen. Aber wenn die erstmal anfangen, dann hören die das in der überwiegenden Zahl der Fälle auch zu Ende. Die meisten natürlich nicht auf einen Schwung. Gibt's aber auch. Es gibt unfassbar viele Leute, die freuen sich auch auf die neue Folge und sagen, ach, nur 5 Stunden, ja easy, da putze ich heute Morgen mal das Haus oder sowas. Ja.
Ich weiß noch, ich hab Rezo tatsächlich an einem Tag gehört, normaler Geschwindigkeit, aber das immer mal wieder so mit kurzen Essensunterbrechungen und ab und zu mal mit Menschen reden, aber tatsächlich an einem Tag habe ich das Ding damals durchgehört.
Also um meine Wohnung hier fertig zu putzen, jetzt nach der Party gestern, dann müsste ich mir auch, glaube ich, Rezo reinziehen. Also 8,5 Stunden so brauche ich schon irgendwie für die Wohnung hier.
Lass uns nochmal kurz über so Wirtschaftliches sprechen. Du hast gerade schon gesagt, dass dass euer Bezahlmodell wichtiger geworden ist. Wie läuft's denn grundsätzlich wirtschaftlich? Trifft euch die Werbezurückhaltung so wie so viele andere Medien im Moment auch?
Ich bin ja Gott sei Dank kein CEO. Das heißt,
nee, aber
auch
doch,
nicht
aber
für Anzeigen verkauft, oder? Ich habe aber gehört, dass es noch ganz anständig läuft. Also ich kenne sozusagen ein bisschen die Planung für nächstes Jahr und natürlich, was dieses Jahr bisher geschah, das ist schon noch okay. Ja, es gibt natürlich ein riesen Kostenproblem, weil da, wo wir drucken, aber auch bei allen Dingen, die Energie brauchen, natürlich die Kosten sich vervielfachen zum Teil. Es gibt diese Papierkrise, die jetzt zum Teil mit der aktuellen Krise zusammenhängt, zum Teil gab es die natürlich vorher schon. Und diese Dinge plus schon eine gewisse Zurückhaltung bei bestimmten Werbeformen, das merkt, glaube ich, das Haus schon. Gleichzeitig sehen wir ich hatte nicht wahrgenommen, dass es jetzt wirklich dramatisch ist. Es gibt andere Bereiche, wo man sich eher ein bisschen mehr Sorgen machen muss. Das sind natürlich Dinge, die sozusagen in der Arrondierung des Geschäftsmodells von Verlagen eine Rolle spielen, sei es Veranstaltungen oder andere Dinge, wo man halt sieht, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt, die es vielleicht früher so nicht gab. Und im Digitalen läuft es eigentlich, wenn man den Plänen glauben darf und den bisherigen Zahlen, wirklich weiter ganz gut. Also was wir noch nicht sehen, ist ein starker Einbruch bei Leuten, die ein digitales Abo zum Beispiel abschließen wollen. Das ist zwar jetzt nicht mehr so verrückt wie, Entschuldigung, das Wort ist vielleicht blöd, aber wir hatten einen riesen Boom von neuen Digitalabonnenten zu Beginn der Pandemie und dann auch noch eine Weile danach immer wieder. Das hat sich jetzt irgendwie stabilisiert, ist aber nicht irgendwie dramatisch zurückgegangen. Und das läuft weiter ganz gut. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich dachte schon, dass wenn man jetzt jeden Euro zweimal umdreht, was man tut, da ein bisschen strenger ist. Das hat uns noch nicht so stark getroffen bisher. Und wir planen zumindest mal im nächsten Jahr, dass es auch weiter ganz gut läuft. Ja, und das ist schon toll.
Aber braucht es in Zukunft, wenn man jetzt auch auf lange Sicht blickt oder so ein bisschen vielleicht ins nächste oder übernächste Jahr guckt, braucht es grundsätzlich mehr Zahlungsbereitschaft beim Publikum?
Ja, immer, oder? Also natürlich freuen wir uns über alle, die uns Geld dafür geben, dass wir Journalismus machen können. Und das ist für mich ich bin ja schon wirklich länger dabei. Mhm. die
hast auch schon die eine oder andere Krise mitgemacht, ne?
Ja, und vor allem alle Debatten um jedes Geschäftsmodell, da war ich sozusagen, die kenne ich eigentlich. Und ich bin wirklich, ich war, glaube ich, noch nie so glücklich in meinem Beruf wie zurzeit, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, jetzt haben wir es wirklich geknackt. Wir können für Journalismus direkt Geld verlangen. Und es ist total in Ordnung. Niemand beschimpft uns dafür, also nur noch wenige beschimpfen uns dafür, dass wir bestimmte Inhalte abschließen. Im Gegenteil, wir sehen eine große Unterstützung. Und das macht mich richtig froh, weil das etwas ist, das ist ein Fundament, das kann man gar nicht so schnell wieder kaputt machen. Das ist anders als diese Zyklen, die man natürlich in der Werbeindustrie hat, was auch ein wichtiges Geschäftsmodell für uns ist. Aber das ist viel weniger volatil. Also Menschen sind viel treuer als jetzt die Werbeindustrie. Leserinnen und Leser sind sehr viel weniger instabil, wenn man so will. Und das macht schon was mit einem Newsroom oder mit den Journalistinnen und Journalisten. Man ist wirklich happy, in diesem Beruf zu arbeiten. Und das war mal anders. Wir haben uns wirklich alle ja viele Sorgen gemacht. Im Moment mache ich mir nicht so viel Sorgen um den Journalismus wie vor 5 oder 10 Jahren.
Schön, eine mutige Aussicht. Meine Frage ist, meine letzte Frage eigentlich, wie sehr bereust du eigentlich diese Idee, dass eure Gäste immer eine Art Safe Word haben,
ich finde, im Podcast? Das ist alles die gesagt. Kernidee des Podcasts.
Richtig. Also, und nein, aber ganz kurz, weil legendär war natürlich Uli Wickert, ne? Der, glaube ich, aus Versehen sein Safe Word Giovanni genannt hat, nach 17 Minuten. Und da war es so raus. 12. Ne? Dann musste er nach 12 Minuten sogar, guck mal.
Meine.
Ja. Wie sehr bereust du diese Idee, weil du jetzt wahrscheinlich in jedem Interview selbst gefragt wirst, was wäre denn dein Safe Word, Jochen?
Es gibt, kennt ihr das? Es gibt so, ich habe das jedenfalls, es gibt so Wörter, die immer als erstes in meinem Kopf sind, wenn man so, sag mal ein Wort. Und das Wort, und das hat Uli Wickert auch benutzt in der zweiten Ausgabe, weil ich es ihm vorgeschlagen habe, weil mir nichts anderes einfiel. Er sagt, ja, was mache ich denn, was ist das Wort? Und das Wort ist Popokatepetl.
Ja.
Ich finde, seit ich ein kleines Kind bin, fand ich dieses Wort immer so faszinierend. Und es wäre immer mein Schlusswort. Und Uli Wickert hat es auch mal benutzt.
Onomatomanie so nennt man das, ne? Ist das Onomatomanie?
Wie heißt das? Dafür
Onomatomanie, wenn man so ein Wort im Kopf hat. Ja, ist großartig. Ich habe manchmal Onomatomanie von Onomatomanie. Wenn man ein Wort im Kopf hat, man kriegt sie raus, wie so ein Ohrwurm, aber von einem Wort.
Ich wusste es, danke. Das ist ja ein Bildungspodcast hier, großartig.
Turi 2 Wissen nennt sich das auch.
Aha.
Ja, danke. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt noch zwei, also das war jetzt aus unserem Deep Dive die letzte Frage. Wir haben zwei Schlussfragen, die jeder und jede hier gestellt bekommt und zum Schluss noch einen beantworten muss.
Ja, Jochen, bin natürlich vorbereitet.
Welchen Wunsch möchtest du dir unbedingt noch erfüllen, Jochen?
Ich noch mal nach Japan ziehen.
Ziehen gleich?
Okay. Ja, ich habe ein Sabbatical in Japan gemacht vor inzwischen drei Jahren. Bin da hingezogen nach Tokio. Und träume seit, ich und es war noch viel toller, als ich gedacht habe, dass es sein wird. Und ich möchte unbedingt wieder hin.
Und da Bonsai-Bäume.
Siehste? Ja. Ja, wir haben bei Turi 2 eine Kollegin, die Eva Kasper, die arbeitet von Kyoto aus für uns.
Nein.
Ist, ja, genau. Die wohnt
Gab
da.
Gab es nicht auch eine Kollegin, die in Irland ist?
Ja, genau, die gibt's
Dublin.
Auch. Die gibt's
richtig,
auch.
Das ist Pauline. Ist das?
Ich bin wirklich vielleicht, es ist schon sehr toll, bei euch kann man überall arbeiten.
Ja, genau. Genau.
Wird auch alles bezahlt, ist super. Ja, ja,
wirklich?
Ich gehe demnächst in die Provence.
Genau. Ja, genau. Also ich überlege dieses Jahr tatsächlich oder nächstes Jahr tatsächlich so Workation zu machen. Einfach mal so 4 Wochen von einem Ort, an dem es so richtig
warm ist.
Oh ja,
großes Thema
ist.
Bei uns auch.
Sehr gut. Okay, genau. Ihr bringt mich auf Ideen, ey.
Letzte Frage, Jochen. Welche Überschrift soll in ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
Er hat sich stets bemüht.
Das hat er auch heute wieder.
Das hat er.
Großartig. Ja, obwohl er so schlecht vorbereitet war. Es war herrlich. Ich danke dir sehr und wünsche schon jetzt gute Besserung. Ein bisschen hört man noch deine Infektion. Du klingst so wie ich in den letzten 3 Wochen.
Ja,
es wird vorbeigehen.
Also ich habe nichts gehört, Jochen. Aber Aline ist da auch Expertin.
Ich glaube, das ist meine Mikrofonstimme.
Ja. Ach so, okay.
Ich weiß es nicht.
Dann musst du das Mikrofon.
Eigentlich geht es mir wieder gut, aber du machst mir jetzt echt Sorgen.
Oh, nein. Entschuldige bitte.
Damit. Klinge ich wirklich so schlecht?
Nein, überhaupt nicht schlecht, aber so ein bisschen wie der Sams, weißt du?
Früh aufgestanden. Oder ich war laufen. Ich habe sozusagen statt Mittagspause gehe ich laufen, wenn ich Homeoffice habe.
Ja.
Vielleicht liegt es daran.
Ja, und siehst du, wenn man auf dem Land lebt mit der ganzen Natur, das ist ja auch nur nervig. Hier in Berlin-Mitte, weißt du, da hat man dann keinen Heuschnupfen oder sowas. In der kommenden Woche ist Tobias Korenke bei uns zu Gast. Der ist Kommunikationschef der Funke Mediengruppe und stellt seine kommunikativen Fähigkeiten in seiner Freizeit in den Dienst einer sehr interessanten Initiative. Die nennt sich Yes, We Cancer. Die Initiative hat sich in den letzten 3 Jahren zu einer der größten digitalen Selbsthilfegruppen Deutschlands entwickelt. Und sie setzt sich für einen angst- und tabufreien Umgang mit Krebs ein. Und genau darüber wollen wir sehr, sehr gerne mit ihm sprechen. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es hört, die Katzen rappeln. 3 Kinder sind gerade nach Hause gekommen und es klingelt. Ich schätze, es ist ein Amazon-Bote. Also, ich bin hier schon wieder mitten im Leben und der Abwasch ist auch noch nicht gemacht.
Soweit, Aline.
Ja, gut, dass wir uns hier nur hören. Aber es war mir eine große, große Freude, Jochen.
Die Freude war ganz auf meiner Seite. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke für deinen Besuch, Jochen.
Und bitte Peter Turin nicht auf die dummen Ideen bringen. Also das mit dem Auslandssachen finde ich alles super, bin ich gern dabei. Aber nicht irgendwie noch live mit Video mitschneiden. Ja, das machen wir nicht. Auch wenn ich mir uns sehr gerne an Zeit online orientiere. Bis dann, ihr Lieben.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.